Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Auf die Plätze! Fertig! Los!
Moment, nicht so schnell. Also ich muss ja erstmal Hallo sagen, ja, allen, die zuhören. Hallo, ich bin Tim und Kakadu, der quält mich hier gerade. Er will, dass ich über eine Stange springe, die vor dem Studio aufgebaut ist. Allerdings mit einer besonderen Technik, die habe ich noch nicht so richtig kapiert.
Also man sollte sich beim Laufen dann umdrehen und dann kräftig abspringen und dann schön gebeugt darüber kommen.
Also dass man sehr viel Schwung mitnimmt und also dass man den Po auch hochdrückt.
Viel Schwung und den Hintern hoch, okay.
Auf die Plätze! Fertig! Sportler, der Trainer sagt los!
Ja, Trainer, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Du hast eine innere Blockade, ein psychologisches Problem. Aber wenn es dir hilft, reden wir darüber.
Ja, reden, das ist eine gute Idee. Wir lassen uns heute hier ganz in Ruhe den Flop erklären. So heißt dieser besondere Sprungstil und später erfahren wir, warum er erfunden wurde. Außerdem geht unsere Serie weiter über Menschen, die ins Gefängnis müssen. Das heißt, heute hören wir, wie ist das eigentlich für ihre Verwandten?
Hätte das jemand in meiner Familie gemacht, da wäre ich ziemlich enttäuscht, auch ziemlich traurig. Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ich wäre ziemlich baff, sag ich mal.
Ja, und was passiert dann mit den Kindern, wenn Papa oder Mama ins Gefängnis müssen? Und wie fühlt sich das an? Ein Thema heute am Kakadu-Infotag. Und wir laufen eine Treppe rauf und runter, die einer der klügsten Gelehrten aller Zeiten konstruiert hat. Für alle, die vor lauter Freude in die Luft springen und wieder sicher landen wollen, gibt es jetzt die passende Technik dazu hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Die wurde vor etwas mehr als 50 Jahren erfunden, 1968 war das. Damals fanden die Olympischen Sommerspiele in Mexiko statt und dort ist ein Mann so hoch wie noch keiner vor ihm über eine Stange gehüpft. Flop heißt dieser Sprung. Kakadu-Reporter Gerd Michalik, der hat sich erklären lassen, wie er funktioniert.
Also man sollte sich beim Laufen dann umdrehen und dann kräftig abspringen und dann schön gebeugt darüber kommen.
Also dass man sehr viel Schwung mitnimmt und also dass man den Po auch hochdrückt.
Man muss kräftig abspringen, damit man auch über die Stange kommt.
Also am Anfang muss man halt seitwärts anlaufen und dann halt sich kräftig abdrücken und dann kommt man halt manchmal drüber und manchmal halt auch nicht.
Wie Hochsprung funktioniert, lernen gerade Tialda, Paula, Philipp und Julia vom Turnverein Herkenrath in Bergisch Gladbach. Es geht um den Flopsprung. Das Besondere an ihm, rückwärts über die Latte fliegen. Ein bisschen Respekt hatten die vier schon beim ersten Mal, denn wer sieht schon beim Rückwärtsflug, wo er hinfliegt?
Also am Anfang hatte ich total Angst, dann habe ich nicht auf den Rücken quasi geworfen und dann abgerollt, sondern ich habe mich dann quasi auf den Popo gesetzt. Also ich bin gesprungen und dann bin ich auf den Popo gelandet, anstatt auf dem Rücken. Und dann habe ich mich irgendwann getraut.
So ein bisschen komisch ist das halt schon, aber wenn man viel Übung darin hat, dann ist das für einen normal. Also irgendwann ist das nicht mehr komisch.
Vor 50 Jahren war diese Art Hochsprung total unbekannt. Alle Hochspringerinnen und Hochspringer machten den Rollsprung, auch Straddle genannt, und rollten sich mit dem Körper seitlich über die Latte. Nur ein einziger Mann aus den USA probierte etwas völlig Neues. Er hieß Dick Fosbury und sprang 2,24 Meter hoch bei den Olympischen Spielen. Daran erinnern sich noch viele ältere Menschen, die 1968 entweder Fernsehen guckten oder in Mexiko live dabei waren. Wie Trainer Gerd Osenberg aus Leverkusen.
Überrascht waren wir natürlich, als 1968 der Fosbury aus diesem Kurvenanlauf die Überquerung der Latte rückwärts demonstriert hat und damit auch gleich gewonnen hat. Aber ich hatte zu der Zeit auch mit Schulklassen im Lehrlingssport zu tun. Die sprangen in ähnlicher Weise auch über die Latte.
Nur wenige Jahre nach Fosburys Goldsprung in Mexiko übte fast jeder Sportler auf der Welt seine Art zu springen. Wie eben heute auch Tialda, Julia und Philipp.
Man sollte auch beim Hochsprung nicht vor der Latte stehen bleiben und dann erst abspringen, sondern man sollte den ganzen Schwung aus dem Lauf mitnehmen, um dann höher über die Latte zu kommen.
Und man sollte nicht trippeln vor dem Sprung, sondern
lange Schritte machen.
Also ich würde noch sagen, dass man in der Kurve anläuft und dass man ab einem bestimmten Punkt abspringt. Also dass man nicht direkt auf die Matte tretet und dann erst abspringt.
Bei einem Flop kommt man auch viel höher, weil beim Flop kannst du dich mehr abstoßen vom Boden.
Der Vorteil ist, Flopspringer müssen gar nicht super viel Kraft in den Beinen haben, wie etwa beim Rollsprung. Es lässt sich beim Flop schneller anlaufen, was viel beim Absprung in die Höhe bringt. Der Flop ist eben die effektivste Art, hochzuspringen. Das wusste Deutschlands beste Hochspringerin schon 1972. Sie sprang damals Olympiagold in München.
Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er noch schneller, der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung. Ja. Sie hat es geschafft!
Das ist schon 46 Jahre her. Da war Ulrike Mayfahrt erst 16 Jahre alt und sprang trotzdem bereits 1,92 Meter hoch, höher als sie selbst groß ist. Heute arbeitet sie als Trainerin und bringt Kindern natürlich auch Hochsprung bei.
Oder allgemein kamen die Mädels und die Jungs besser zurecht mit dem Flop. Der ist leichter erlernbar, ist eine natürlichere Bewegung.
Leider hat der Flop auch einen kleinen Haken, also Nachteil. Wenn ein Sprung misslingt und die Latte runter auf die Matte fällt, landet mancher mit dem Rücken auf der harten Latte, was unangenehm ist. Deshalb nehmen Anfänger im Training auch etwas Weicheres.
Wir haben das bisher immer nur mit einem Seil, glaube ich, gemacht und deswegen ist uns das halt noch nie passiert.
Tja, nicht, dass der Flop zum Flop wird, ne? Kakadu-Reporter Gerd Michalik hat für uns rausgefunden, wie diese Sprungtechnik funktioniert, die vor etwas mehr als 50 Jahren erfunden wurde. Entschuldigung, Pollenallergie. Ja, das war Johannes Stankowski beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Letzte Woche haben wir gehört, wie das Leben im Gefängnis ist für die Menschen, die dort eine Strafe verbüßen und deshalb eingesperrt sind. Heute bleiben wir vor den Gefängnismauern und bekommen raus, was ist denn eigentlich mit den Angehörigen der Gefangenen? Die haben ja teilweise auch Kinder. Wie kommen die denn damit klar, dass Mama oder Papa im Gefängnis sind? Unsere Kakadu-Kinderreporter, die haben zusammen mit Annette Besler nachgeforscht.
3, 1, 2, 3. Ereignisfeld. Geh in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin.
Die Leute, die irgendein Verbrechen gemacht haben, die sollen ja im Gefängnis eigentlich auch lernen, dass sie nicht mehr so viel Schlimmes machen und dass sie auch mal darüber nachdenken. Und deshalb finde ich es gut, dass es ein Gefängnis gibt. Hätte das jemand in meiner Familie gemacht, da wäre ich ziemlich enttäuscht, auch ziemlich traurig. Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ich wäre ziemlich baff, sag ich mal.
Wenn das dann bei anderen so ist, dass deren Eltern im Gefängnis sind, ich glaube, dann hat man auch nicht so ein leichtes Leben.
Für Kinder ist das eine ziemliche Katastrophe, wenn Papa oder Mama plötzlich nicht mehr da sind.
Michaela Kempen ist Sozialpädagogin und betreut Familien, bei denen die Mütter ins Gefängnis müssen. Für die Kinder ist das sehr schwer und hat Folgen.
Also sie müssen vielleicht ins Heim, weil es vielleicht keinen Vater gibt oder der sich nicht zuständig fühlt oder das nicht leisten kann. Und dann bricht für die Kinder eine ganze Welt zusammen.
Wenn meine Eltern im Gefängnis sind, würde ich es vielleicht meiner besten Freundin erzählen, damit ich auch eine Person habe, mit der ich darüber reden kann. Wenn man darüber reden kann, werden auch Probleme häufig besser.
Clea und Victoria haben Thomas Kruse kennengelernt, der vor 20 Jahren selbst im Gefängnis saß.
Haben Sie Ihre Familie vermisst?
Also ich bin ja nicht verheiratet und habe auch keine eigenen Kinder, aber zu der Zeit war ich mit einer Frau zusammen, die hatte einen kleinen Sohn. Wenn ich an den gedacht habe, es war ganz schlimm, dann hat sie auch gar nicht erzählt, wo ich bin. Sie hat erzählt, ja, der ist nach Italien gereist und er kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich verschwinde, ohne mich zu verabschieden.
Es ist oftmals ein ganz großes Geheimnis, dass sogar den Kindern das nicht erzählt wird, wo Papa ist. Der ist dann angeblich auf Montage für mehrere Monate oder Jahre und man kann ihn nicht sehen und weiß nicht, wo er wirklich ist. Kinder spüren das, dass da was nicht stimmt, fühlen sich dann auch noch zusätzlich verunsichert. Ist nicht schön.
Nachher hat sie ihm das doch erzählt und dann hat er mir eine Postkarte geschickt. Da hat er drauf geschrieben: Vergiss nicht, dass ich dein Freund bin, für immer. Und da bin ich aber wirklich in Tränen ausgebrochen. Die habe ich aufgehoben, habe ich immer noch, nach all den Jahren.
Natürlich dürfen Kinder ihre Mutter oder ihren Vater im Gefängnis besuchen. Einmal in der Woche für 3 Stunden.
Man kommt zum Gefängnis, man klingelt an der Pforte, man wird reingelassen, kontrolliert. Die Mitarbeiter müssen einen untersuchen und ein bisschen abtasten, in die Tasche gucken, ob man nicht irgendwas dabei hat, was man nicht dabei haben darf.
Selbst gemalt das Bild? Das muss trotzdem erst untersucht werden, bevor die Gefangene es bekommt. Und das Kuscheltier auch.
Und dann trifft man sich im Besuchsraum. Es gibt Spielzimmer, kann auch in den Hof gehen, in den Garten oder Ball spielen. Und man darf die Mama ja für sich alleine haben. Also ist kein Beamter dabei und niemand, der aufpasst und zuguckt.
Manchmal dauert es Jahre, aber irgendwann ist die Haftstrafe vorbei. Der oder die Strafgefangene wird entlassen. Nach Hause.
Ich frage mich, ob sich was in der Familie ändert, wenn jemand aus dem Gefängnis wiederkommt. Also es kann ja auch sein, dass die Kinder dann irgendwie vielleicht auch sauer auf die Mutter sind, weil die Mutter das bestimmt nicht denen erzählt hat und weil die das wahrscheinlich dann auch nicht von der gedacht hätten.
Ja, aber es ist so ein glückliches Gefühl.
Und dann ist alles wieder schön. Nein, das ist einfach nochmal ein ganz schwerer Schritt,
sagt Michaela Kemp. Sie erlebt immer wieder, dass die Familie sich ohne den Vater oder die Mutter im Gefängnis neu sortiert hatte und nun ganz durcheinander kommt.
Ein Platz war leer, der jetzt wieder gefüllt wird. Alle müssen sich mit dieser Situation einfach wieder neu finden und auch akzeptieren, dass da jetzt jemand wieder mitzureden hat, der vorher nicht mitgeredet hat.
Da muss man sich, glaube ich, auch erstmal daran gewöhnen, dass wieder alle zusammen sind und das Leben wieder beginnt, sozusagen.
Leben im Gefängnis, das war der letzte Teil unserer kleinen Kakadu-Serie. Heute haben wir gehört, was das für die Angehörigen bedeutet, wenn ein Familienmitglied hinter Gitter muss. Bonjour, bonjour, guten Tag. Klar, so begrüßt man sich in Frankreich und dorthin geht es jetzt. Kakadu-Reporter Peter Kaiser nimmt uns mit ins Schloss Chambon. Viele sagen, das ist eines der schönsten Schlösser, das es so in Frankreich gibt. Auf jeden Fall hat man dort viel, viel Platz. Es hat nämlich 426 Zimmer und 83 Treppen. Für eine davon interessieren wir uns jetzt besonders. Sie ist nämlich sehr bekannt. Angeblich hat der wohl berühmteste Gelehrte aller Zeiten sie konstruiert, Leonardo da Vinci. Der war nicht nur ein super Maler, sondern eben auch Architekt, Forscher und Ingenieur. Was nun an seiner Treppe so einzigartig und besonders ist, das erklärt uns Kakadu-Reporter Peter Kaiser. Er ist die Treppe einmal rauf und natürlich auch wieder runter.
Wir sind uns nicht ganz sicher, ob diese Treppe von Leonardo da Vinci gebaut wurde. Was wir aber sicher wissen ist, er hat solche Treppen konstruiert.
Auf der Treppe treffen sich alle aus dem Haus.
Er ist ein Künstler und er malt sehr schöne Bilder. Die Mona Lisa.
Helena hat recht. Leonardo da Vinci, der vor mehr als 500 Jahren gelebt hat und eigentlich Italiener war, aber seine letzten Lebensjahre auch auf Schloss Chambord verbrachte, er hat sowohl die Mona Lisa gemalt.
Er war ein Künstler und Erfinder. Ich habe gehört, er ist für sein Alter sehr spät gestorben, also für die Zeit.
Stimmt auch, was Karl sagt. Franz I., der König damals in Frankreich, ernannte Leonardo da Vinci zu seinem Ingenieur, ersten Maler und Architekten. Der also, dieser weltberühmte Leonardo da Vinci, hat die Treppe hier konstruiert.
Leonardo kam im Jahr 1516 hier an und wir wissen genau, er arbeitete für den König Franz I. als Ingenieur. Und Leonardo konstruierte seltsame Automaten für den König, feuerspeiende Drachen und Löwen. Und er hat in seinem Zeichenbuch solche Treppen gezeichnet. Und er war hier, als die Arbeiten an der Treppe begannen. Also er hatte wohl die Idee dazu.
Geduld, mein Lieber. Zuerst müssen wir sie hinbringen zu ihr. Wir führen sie zur gewundenen Treppe.
Diese Treppe ist deswegen so seltsam, weil man auf einer Seite der Wendeltreppe heraufgeht und auf einer anderen Seite, also auf einer anderen Treppe, wieder herunter. Und man begegnet dem Heraufgehenden oder dem Herabgehenden dabei nicht. Man hört ihn reden, gehen, aber man sieht ihn nicht.
Ich finde es eigentlich recht praktisch, vor allem bei einer Wendeltreppe. Weil wenn man eine Wendetreppe hochgeht und dann einem jemand entgegenkommt, ist es dann sehr eng.
Franz der Erste wollte eigentlich mit der Treppe nur zeigen, wie mächtig er war.
Und Claire, die Fremdenführerin, meint, damals hätte man beim Gehen auch Musik gehört. Welche Musik, weiß sie auch, und fängt plötzlich an zu singen. Die Treppe sieht aus, als hätten sich zwei riesige Schlangen ineinander gewunden und verwurstelt. Die Treppe macht einen ganz schön nachdenklich. Wie kann sich einer sowas ausdenken und das in einer Zeit, wo es zwar schon Wendeltreppen gab, aber solche eben nicht?
Man würde gar nicht erwarten, wie viel Gedanken hinter so einer simplen Treppe stecken.
Ich stehe am Fenster und höre Schritte auf der Treppe.
Ich finde es kreativ, wie er gemacht hat, dass sie sich nicht begegnen. Einfach eine besondere Idee.
Das ist sie, eine sehr besondere Idee. Doch der König Franz I. hatte nicht lange was von seinem feinen großen Schloss mit den vielen Zimmern und der Doppelwendeltreppe von Leonardo da Vinci. Franz I. lebte auf Schloss Chambord gerade einmal 50 Tage nur. Viel Zeit also, die Treppe rauf und wieder runter zu gehen, hatte er nicht.
Die berühmte Wendeltreppe im Schloss Chambord, angeblich wurde sie von Leonardo da Vinci konstruiert. Dieses Jahr ist es übrigens 500 Jahre her, dass der weltberühmte Gelehrte gestorben ist. Deshalb werden wir uns demnächst hier beim Kakadu auch noch einmal ausführlich seine Geschichte erzählen lassen. Morgen, da ist aber erst einmal Medientag und da beamen wir uns in eine Zeit, in der E-Mails noch lange nicht erfunden waren. Da haben sich Leute Telegramme geschickt, wenn sie eine wichtige Info für jemanden anderen hatten.
Wenn man ein Telegramm verschicken wollte, ist man zum Post- oder Telegrafenamt gegangen und hat dann dem Beamten in dem Amt seinen Text diktiert. Dann hat er es übermittelt und dann wurde das eben entschlüsselt und dann gab es eben auch noch einen Boten, der es vorbeigebracht hat.
Wow, ganz schön aufwendig. Morgen lassen wir uns genau erklären, wie das mit dem Telegramm funktioniert hat. Jetzt geht es hier mit der Musiksendung Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin.
Banffy aus London mit dem Furniture Song. Heimat, das heißt für mich nicht mehr eine bestimmte Stadt. Heimat, das sind Menschen, sagt die australische Singer-Songwriterin Julia Jacklin. Julia Jacklin macht sehr intensive Musik. Gleich wird sie bei uns einen ihrer neuen Songs live spielen und verraten, wo das Intensive, das Tiefe ihrer Lieder herkommt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Tiefe in Songs zu erzeugen. Zum Beispiel, indem man sehr viel Persönliches preisgibt. La Maison Tellier aus Frankreich zum Beispiel erzählen jetzt von der Angst um den eigenen Platz in der Welt. Je parle d'un pays.